Hamburg wird zum größten Teppichumschlagplatz für ganz Europa. Dann in den 60er Jahren. Und der Perserteppich wird neben dem VW-Käfer und den ersten Fernreisen nach Italien ein Ausweis dessen, dass Konsumgüter wichtig werden, dass auch der Perserteppich zu einem Konsumgut wird und dass es eine erfolgreiche Wirtschaftsgeschichte gibt, die auf einer Migration beruht, die aus dem Iran kommt und zu der auch jüdische Iraner gehören.
Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Lehrer Deutschlands. Staffel 4. Demokratie und Migration. Wege und Stationen in der deutschen Geschichte. Folge 13. Wurzeln schlagen, jüdisches Leben in Deutschland von 1945 bis heute. Almut Fink im Gespräch mit Karin Körber.
1933, als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, lebten ungefähr 500.000, also rund eine halbe Million Juden in Deutschland. 1945, unmittelbar nach Ende der Shoah und des Zweiten Weltkriegs, waren es noch etwa 15.000, vielleicht 20.000. Die allermeisten deutschen Juden, die überlebt hatten, wollten 1945 so schnell wie möglich weg. Für sie war Deutschland nach der Ermordung von 6 der insgesamt 9 Millionen europäischen Juden blutgetränkte Erde. Sie verbanden ihre Heimat mit der Erfahrung von Ausgrenzung, Entrechtung und Vertreibung, mit Gaskammern und Auschwitz. Trotzdem blieben Juden dauerhaft in Deutschland und es kamen sogar Überlebende, wenn auch wenige, aus dem Exil in das Land der Täter zurück. Einige wanderten sogar völlig neu ein. Frau Körber, wer waren diese Menschen, die blieben oder sogar einwanderten?
Wenn wir mal mit der Situation unmittelbar nach Kriegsende beginnen, dann haben wir zum einen diejenigen, die im Versteck überlebt haben, häufig überleben konnten, weil sie einen nicht-jüdischen Ehepartner, Ehepartnerin hatten. Und dann sprechen wir von der kleinen Zahl von tatsächlich deutschen Juden, die die Lager überlebt haben. Und dann sprechen wir von der ungleich größeren Zahl derjenigen, die aus Osteuropa kamen.
Und warum gingen die nun ausgerechnet nach Deutschland?
Die kamen in Teilen zurück in die Gegenden, in die Dörfer, in die Städte, aus denen sie kamen, zurück zu den Häusern, aus denen sie vertrieben worden waren, und konnten dort nicht bleiben, weil der Antisemitismus der anstämmigen Wohnbevölkerung ebenfalls noch da war.
Also wir reden jetzt von Polen.
Wir reden jetzt von Polen, aber wir reden auch von anderen osteuropäischen Regionen, in denen die Rückkehrenden die Erfahrung machten, sie können dort nicht bleiben. Haus und Hof waren weg. Die Familien waren in der großen Mehrzahl vernichtet worden. Und deswegen ging dieser Weg gen Westen und diese jüdischen Überlebenden landeten in Lagern, die in Teilen auf dem Gebiet ehemaliger Konzentrationslager eröffnet worden waren. Und in diesen Lagern hat erstmal das jüdische Leben für einen Großteil derjenigen, die überlebt hatten, wieder stattgefunden.
Was waren denn Motive, dass die tatsächlich hier blieben und eben nicht versuchten, möglichst schnell auszuwandern?
Man muss da unterscheiden. Also diejenigen, die im Versteck überlebt haben, für die gilt, jedenfalls für einige von denen galt, dass sie bei allen schlechten Erfahrungen zumindest den Versuch machen wollten, hier wieder lokal etwas aufzubauen. Ich glaube, man muss einen großen Unterschied machen zwischen in Deutschland bleiben wollen, das würde ich sagen, ist für die allerwenigsten irgendwie ein Bezugspunkt noch gewesen, aber in dem lokalen Raum bleiben zu wollen, in dem man mal gelebt hatte, ist zumindest für manche ein Bezugspunkt gewesen. Und für diejenigen, die aus Osteuropa in den Lagern gelandet waren, war es nicht ein Wunsch, in Deutschland bleiben zu wollen. Es hat Zeitungsgründungen gegeben, es hat jiddische Sprachgruppen gegeben, es hat Theater gegeben, es hat die Möglichkeit gegeben, den religiösen Ritus wieder auszuüben, synagogale Dienste, rituelle Bäder etc. Also in einem kleinen Raum den Versuch, verschiedene Elemente jüdischen Lebens wieder gemeinsam leben zu können. Und darin ist zugleich der Versuch gemacht worden, für den größeren Teil derjenigen, die sich dort zusammengefunden haben, die Ausreise nach Palästina, später Israel vorzubereiten. Das heißt auch schon Hebräisch zu lernen und sich auf den Wechsel in das Land vorzubereiten, was dann ab 48 Israel wird, der neu gegründete Staat. Und für andere ist es dann so gewesen, dass sie schlicht die Kraft nicht hatten, in einem gesundheitlichen Zustand waren, der eine Ausreise gar nicht zugelassen hätte. Das waren jetzt nicht Menschen, die sich für Deutschland entschieden hätten.
Was Sie gerade beschrieben haben, das Leben in den Lagern, man hatte quasi eine Synagoge, man konnte Essensgesetze befolgen, man hatte die Gemeinschaft. Das hört sich fast schon ein bisschen nach einem Wiedererwachen eines Städtels unter ganz anderen Bedingungen an. Also gar nicht so schrecklich, wie es, wenn man zeitgenössische Quellen sieht, oft ja berichtet wurde. Wir wissen von dem amerikanischen Gesandten Hearst, der gesagt hat, eigentlich behandeln wir, sprich die Besatzungsmächte, die USA, die Juden wie die Deutschen. Wie die Nazis. Der einzige Unterschied ist, wir bringen sie nicht um. Aber sie leben genauso in den Lagern, sie hungern genauso und die Bedingungen sind genauso prekär. Also im Grunde ging das Leben anfangs hinter Stacheldraht weiter. Und wie kam es, dass es sich dann änderte? War dann weltweit die Empörung doch so groß?
Also es ist fraglos so gewesen, dass es nach wie vor ein Leben hinter Mauern war. Aber nichtsdestotrotz hinter diesen Mauern waren Momente eines jüdischen Lebens in Gemeinschaft, in aller Begrenztheit wieder möglich.
Was wir uns ja auch klar machen müssen, dass das nicht einfach Menschen waren, die in einer schwierigen Wohnsituation waren, sondern sie waren in der Regel schwerst krank. Sie hatten Entsetzliches hinter sich und sie waren traumatisiert.
Absolut. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum diejenigen, die dann auch in Deutschland geblieben sind, nicht gut beschrieben werden können als Menschen, die sich für Deutschland entschieden haben, sondern deren Zustand insgesamt so war, dass ein Wechsel in ein anderes Land, in dem man sich nun auch nochmal wieder etwas hätte aufbauen müssen, auch beruflich etwas hätte aufbauen müssen etc., schlechterdings nicht vorstellbar war.
Ich habe ein ganz interessantes Zitat aus einem Interview gefunden, der USC, University of Southern California Shoah Foundation. Und zwar sind das die beiden Überlebenden Martin und Walter Spier. Das sind zwei Brüder aus dem ländlichen Hessen. Ihre Kollegin Anna Junge forscht derzeit über Konfrontationen von Juden und Nichtjuden 45, 46 auf dem Land. Und die beiden sind in ihren Heimatort, also wir reden jetzt nicht mehr über die polnischen oder osteuropäischen Juden, sondern die Deutschen. Die beiden sind in ihren Heimatort zurückgekehrt, vielleicht weil ihr Vater ihnen in Auschwitz, als sie ihn das letzte Mal gesehen haben, gesagt hat, eure Mutter und ich, wir werden das nicht schaffen, aber ihr müsst das schaffen. Und warum? Ihr müsst das schaffen, ihr müsst zurückgehen in euer Heimatdorf und stolz auf euren Namen sein. Was könnte er damit gemeint haben?
Also das können wir ja gewissermaßen nur spekulieren, aber es ist zumindest ein Aufruf an die nächste Generation, sich selbstbewusst gegen all das, was den deutschen Juden und Jüdinnen angetan worden war, zu behaupten, auf dem heimatlichen Boden zu behaupten. Das ist, wenn man die Geschichten kennt, die die Kollegin Junge und andere bearbeitet haben, tatsächlich ein Wunsch oder eine Aufforderung, die als sehr schwer einlösbar erscheint vor dem Hintergrund all dessen, wie mit diesen Rückkehrenden dann im lokalen Raum oft genug umgegangen worden ist. Von Verschweigen, von Verdrängen, von nachträglich alles dafür tun, dass das Eigentum nicht zurückgegeben werden sollte. Die Zurückweisung, also im Grunde die Wahrnehmung der autochthonen deutschen Bevölkerung, dass diejenigen, die da plötzlich wieder auftauchten, mindestens eine Störung waren, wenn nicht weiterhin definitiv nicht erwünscht waren, wenn wir auf die großen Untersuchungszahlen zu Antisemitismus in den Nachkriegsjahrzehnten schauen, bis weit in die 50er Jahre hinein, also sind immer 30% mindestens dabei zu sagen, also Juden sollten wir in diesem Land eigentlich besser nach wie vor nicht mehr haben. Und das sind die, die sich explizit so äußern. Also dass die Abwehr gegen diejenigen, die man da verdrängt hatte, vertrieben hatte, sehr groß war. Und dass das die Erfahrung auch für diejenigen war, die dann zurückkamen, die wenigen, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und es ist bis heute eine Ausnahme, dass der Frankfurter Oberbürgermeister Walter Kolb eine Aufforderung an diejenigen, die ins Exil gehen mussten, ausgesprochen hat: Wir unterstützen euch, wenn ihr zurückkommt. Das ist etwas, was in der deutschen Politik weder auf lokaler noch auf Bundesebene nie passiert ist, sondern im Grunde war man möglichst froh, wenn man sich damit nicht beschäftigen musste. Und die nächste Reaktion, die es gab, also neben einem explizit oder vorsichtig, also leise geäußerten Antisemitismus, waren dann eher Umarmungs- und Versöhnungsgesten, die eingefordert wurden, aber nicht sozusagen ein zur Kenntnis nehmen dessen, was die deutsche Bevölkerung getan hatte, mitgetragen hatte, zugeschaut hatte.
Wir werden gleich noch intensiver über die frühe Nachkriegszeit und Begegnungen reden zwischen Juden und Nichtjuden. Aber bevor wir das machen, möchte ich Sie jetzt vorstellen, Frau Körber. Karen Körber ist Soziologin und Politologin und leitet den Bereich jüdische Gegenwartsforschung am Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen sowohl die jüdische Migrationsgeschichte nach 1945 als auch der Wandel der jüdischen Gemeinschaften in Deutschland seit 1990, vor allem 1991, nach der Einwanderung von rund 220.000 sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlingen aus der ehemaligen Sowjetunion. Über beides wollen wir heute sprechen im Podcast. Lassen Sie uns aber jetzt erst noch mal ein klein wenig bei der Nachkriegszeit bleiben. Bekannte Juden, die nach 1945 in Deutschland blieben, sind beispielsweise der Moderator und Journalist und Entertainer Hans Rosenthal, der es schaffte, untergeschlupft in einer Berliner Kleingartenanlage zu überleben. Oder der Autor und Journalist Ralph Giordano, der sich in Hamburg in einem unter Wasser stehenden Keller verstecken konnte. Frau Körber, Sie haben ja viele Zeitzeugeninterviews geführt. Können Sie uns mal von einigen vielleicht nicht so bekannten Schicksalen erzählen?
Wenn ich beispielsweise an die Geschichte von Carmen Melamed erinnern darf, die als Kind eines nichtjüdischen Vaters und einer jüdischen Mutter in Hamburg in den 30er Jahren geboren worden ist und hier dann im Versteck gewissermaßen überlebt hat, weil der Vater die Mutter und die Kinder entsprechend schützen konnte mit falschen Dokumenten, dann ist auffällig an dieser Erzählung wie auch an der Erzählung von anderen, dass vor allen Dingen die Situation zu Kriegsende als eine geschildert wird, in der die Erfahrungen, die sich mit diesem Kriegsende verbinden, sehr weit sich von denen unterscheiden, die für die deutsche Mehrheitsbevölkerung galten. Während diese Überlebenden beschreiben, für uns war das der Moment der Befreiung, in dem wir hoffen konnten, dass jetzt endlich ein anderes und ein neues Leben beginnen kann, war es für die anderen der Moment der Kapitulation, des Niedergangs dessen, wofür man nun 12 Jahre sich eingesetzt und womit man sich identifiziert hatte.
Für die einen ein Beginn einer Katastrophe, genau. Und für die anderen das Ende.
Ganz genau. Und das ist, glaube ich, etwas, was für die meisten dieser Geschichten gilt, dass diese Erfahrung, diese Jahre überlebt zu haben und jetzt die Hoffnung zu haben, dass etwas anderes kommen kann, zumindest, sich in starken Kontrast zu dem gefunden hat, was für andere Teile der Bevölkerung galt. Und das galt in Teilen durchaus auch für diejenigen, die in die Immigration gegangen waren und dann nach Deutschland doch nochmal zurückgekommen sind, was ja nicht viele gewesen sind. Die allermeisten, die weggehen mussten, sind dann auch dort geblieben.
Haben wir da mal ungefähre Zahlen, wie viele, wenn wir sagen, wir haben um 1950 zwischen 15.000 und 20.000 Juden in Deutschland, wie viele waren darunter, die aus dem Exil zurückgekehrt sind?
Da reden wir so etwa von 9.000 Personen. Die kommen nicht zurück, weil sie in einem starken Sinne das Gefühl haben, sie kehren wirklich in ihre Heimat zurück, aber durchaus einige mit dem Wunsch, in die Sprachgemeinschaft zurückzukehren und einige auch mit dem Anspruch, ein besseres Deutschland möglicherweise aufbauen zu können.
Hugo Spiegel, ein westfälischer Viehhändler und Vater des späteren Präsidenten des Zentralrats der Juden, Paul Spiegel, der ist auch zurückgekehrt in seine westfälische Heimat und wurde nach seiner Rückkehr aus Dachau von einem Bekannten mit den Worten »Na, Jude, wieder zu Hause« begrüßt. Und sein Sohn, eben jener spätere Zentralratspräsident, der mit Mutter und Geschwistern in Belgien überlebt hatte, weil flandrische Bauern, katholische Bauern ihn versteckt hatten und seine Familie. Paul Spiegel beschimpften Mitschüler gleich an seinem ersten Tag in der Grundschule in Warendorf als dreckigen Juden. Das ist nun wirklich offener Antisemitismus. In den Zeitzeugeninterviews, die sie geführt haben, äußern sich Überlebende und die Familien enttäuscht. Sie sind nicht unmittelbar mehr bedroht, aber sie erleben ja tagtäglich diesen Antisemitismus noch. Wie sehen diejenigen, die dann hier sind und hier geblieben sind, wie sehen die das? Was sagen die?
Ich glaube, was für viele der Familien galt, war neben den Erfahrungen eines direkt geäußerten Antisemitismus vor allen Dingen häufig die Erfahrung, dass man sich oder die Eltern sich in einem Kreis von Menschen aufgehalten haben, die selber ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Also die Familie von Andreas Wittenberg etwa, dessen Mutter aus Hamburg vertrieben worden war, die hier in Hamburg Harvestehude in einer liberal-jüdischen Familie aufgewachsen war, die nach Uruguay ausgewandert sind unter schwierigen Bedingungen, die dann von Uruguay mit ihrem späteren Mann in die USA ausgewandert sind, um dort die Erfahrung des Rassismus im Süden, in Texas, im Süden der USA zu machen, um dann wiederum aus den USA ausgewiesen zu werden, weil sie sich gegen die rassistischen Bedingungen in den USA zur Wehr gesetzt haben in den 1950er Jahren und dann gewissermaßen 20 Jahre später nach Deutschland zurückkehren, viel dafür tun müssen, zu dokumentieren, dass sie ein Anrecht haben, als Juden nach Deutschland wieder einreisen zu dürfen, ist die Erfahrung dann hier, wenn man so will, unter Gleichgesinnten, nämlich unter Angehörigen der VVN, also der Vereinigten der Verfolgten des Nationalsozialismus, zu leben und damit in einem Kreis von Gleichgesinnten, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten, des politischen Überlebens, aber auch der politischen Verfolgung als Jüdinnen und Juden verfolgt zu sein. Das heißt, es ist nicht nur die Erfahrung von Antisemitismus der nicht-jüdischen deutschen Mehrheitsbevölkerung, sondern auch die Suche nach anderen im privaten Kreis, unter denen man sich dann irgendwie unter seinesgleichen gefühlt hat. Ähnliches gilt für die frühen kleinen Gemeinden, was ja oft genug Kleinstgemeinden waren, die nach innen nicht unbedingt zusammengehalten worden sind jetzt darüber, dass man ein starkes religiöses Leben geteilt hätte, aber dass das ein sicherer Raum war derjenigen, die vom Rest der Gesellschaft nicht gesehen werden wollten.
Diejenigen, die tatsächlich hier blieben oder sogar zurückkehrten und Verwandte, Freunde, Bekannte, ehemalige Nachbarn, wenn sie sie noch hatten, in Israel oder in den USA hatten, mussten die sich verteidigen? Wie war die Reaktion aus Israel? Wurde gesagt, wie könnt ihr dort bleiben?
Ja, die Aufforderung an Juden in Deutschland, dass man dort eigentlich nicht mehr leben kann und soll, vom Jüdischen Weltkongress angefangen über andere Organisationen, ist sehr nachdrücklich gewesen und verbunden mit der Staatsgründung Israels und der Aufforderung, nun nach der Staatsgründung endlich eine jüdische Heimat zu haben, die allen Juden, Jüdinnen in der Welt offen steht. Also beide Gebote, wenn Sie so wollen, das Verbot, sich nach dem Holocaust noch in Deutschland aufhalten zu sollen, wie das Gebot, nach Israel gehen zu sollen. Das sind starke Aufforderungen gewesen, mit denen sich die Jüdinnen und Juden in Deutschland auseinandersetzen mussten und die vor allen Dingen die jüdische Politik, also die Gemeindevertretung, die offiziellen Repräsentanten der jüdischen Gemeinschaft stark auch in ihrer Arbeit geprägt haben, vor diesem Hintergrund deutlich zu machen, okay, wir sind hier, weil wir damit ein Stück weit auch ein Auge auf die Demokratisierung dieses Staates haben, ein Stück weit auch so der Lackmustest dafür sind, dass dieser Staat sich demokratisiert.
Frau Körber, bleiben wir noch mal bei der Nachkriegszeit, aber kommen zu einer ganz besonderen Gruppe von jüdischen Emigranten, zu denen Sie geforscht haben, nämlich Juden aus dem Iran in Hamburg. Ich muss gestehen, dass ich, bis ich Ihre Untersuchungen dazu gelesen habe, nichts darüber wusste, nichts über diese Menschen wusste. Wer waren diese persischen Juden und warum kamen sie nach Deutschland?
Die Geschichte der persischen Juden in Hamburg ist in besonderer Weise eine lokale Geschichte, eine Hamburger Geschichte. Die ist von dem Ort nicht zu lösen, nämlich der Stadt Hamburg als Hafenstadt, die über einen sogenannten Freihafen verfügte, also in dem Waren zollfrei umgeschlagen werden konnten. Und insofern ist das eine Geschichte, die ihren Anfang schon nimmt mit der Einrichtung des Freihafens in den späten 19. Jahrhundert und die dann darüber dafür sorgt, dass dieser Freihafen zu einem Umschlagplatz wird für alle möglichen eher Luxusgüter aus verschiedenen Weltgegenden, Kakao, Kaffee, auch damals schon teure Teppiche, Gewürze etc. Und dieser Hafen behält diese Rolle nach 1945 bei und in den Bemühungen, sozusagen auch wieder Handel betreiben zu können, gerät dieser Hafen in die Aufmerksamkeit von iranischen Handelstreibenden, sowohl muslimische wie in kleiner Zahl auch jüdische, die diesen Hafen als Anlaufpunkt auch schon in den 1920er Jahren genutzt haben, auch schon bis in die 1940er Jahre. Und dann kommt es in diesen Nachkriegsjahren und in dem Versuch aus dem Iran heraus, die Handelsbeziehungen nach dem Krieg wieder auch auf Europa auszuweiten, dazu, dass sich auch jüdische Handeltreibende auf dem Weg nach Europa und dann eben auch auf dem Weg nach Hamburg gemacht haben, weil sie davon wussten, dass dieser Hafen ein besonders geeigneter Ort ist, um Geschäfte von Import und Export betreiben zu können. Und das ist insofern eine Geschichte, die tatsächlich zu diesem Zeitpunkt völlig dem zuwiderläuft, was auf europäischem Boden die jüdische Geschichte für das letzte Jahrzehnt oder die letzten 20 Jahre gekennzeichnet hatten, die Geschichte von Vertreibung, von Flucht und von Vernichtung. Und nun kommt eine fraglos erstmal kleine Gruppe von zumeist jüdischen Männern gemeinsam mit diesen anderen iranischen Handeltreibenden in der Stadt an und stellen fest, dass es möglich ist, in diesem Nachkriegsdeutschland, was dabei war, auch sich wirtschaftlich wieder aufzubauen, Geschäfte zu machen.
Und das ist wann? 45, 46?
Und wir sprechen von etwa um 1950 herum, fängt das an. Wir reden erstmal von einer Gruppe von vielleicht 30 Personen, die ein Familienunternehmen aufgebaut haben. In Iran waren die Brüder, die die Teppiche nach Hamburg verschifft haben. Und hier haben die anderen Brüder, die in der Stadt sich niedergelassen haben, die Teppiche entgegengenommen. Und so hat man innerhalb der Familien die Waren hin und her transportiert. Man hat dafür zum Teil mit den Hamburger deutschen Spediteuren gemeinsame Geschäftsbeziehungen aufgebaut, um diesen Warentransfer zu gewährleisten. Und es ist ein erfolgreiches Unterfangen geworden. Hamburg wird zum größten Teppichumschlagplatz für ganz Europa. Dann in den 60er Jahren und der Perserteppich wird neben dem VW-Käfer und den ersten Fernreisen nach Italien ein Ausweis dessen, dass Konsumgüter wichtig werden, dass auch der Perserteppich zu einem Konsumgut wird und dass es eine erfolgreiche Wirtschaftsgeschichte gibt, die auf einer Migration beruht, die aus dem Iran kommt und zu der auch jüdische Iraner gehören.
Diese jüdischen Familien, die kamen nach Hamburg, waren die eher säkular oder waren die religiös und gründeten hier eine Gemeinde?
Die jüdischen Iraner waren religiös gebunden. Die hielten Schabbat, die hielten die Speisegesetze, legten viel Wert auf koscheres Fleisch und besuchten die Gemeinde sehr regelmäßig. Das heißt, sie gründeten keine eigene Gemeinde, was schon ungewöhnlich ist, weil sie eher dem sephardischen Ritus entstammten und sich nun hier in der Hamburger jüdischen Gemeinde, die nach dem aschkenasischen Ritus die Gottesdienste vollzog, also in einem orthodoxen Selbstverständnis, sich in diese Gemeinde eingebracht haben und in dieser kleinen Gemeinde sehr schnell, weil ihnen auch an den Gottesdienstbesuchen gelegen war, auch Funktionen und Ämter übernommen haben. Also sie haben früh angefangen, den Gottesdienstritus mitzubegleiten. Sie haben im Gemeindevorstand der Gemeinden schon in den 60er Jahren Positionen begleitet. Also sie waren in der Gemeinde präsent und haben sich zugleich als eigene Gemeinschaft sehr stark auch nach innen organisiert und starke soziale Zusammenhänge aufgebaut, weil es ihnen wichtig war, als Gruppe hier zusammenzuleben und dieses Zusammenleben auch durch die gemeinsamen Schabbat feiern und so weiter zu gestalten.
Wir haben gerade über die unterschiedlichen Erfahrungen und Erinnerungen von osteuropäischen Juden und den deutschen Juden gesprochen, die so sehr unterschiedlich den Holocaust überlebt hatten. Hier haben wir ja auch wieder sehr unterschiedliche Erfahrungen in der Hamburger Gemeinde. Auf der einen Seite eben die deutschen Juden, die die Shoah überlebt hatten, und auf der anderen Seite die iranischen Juden, die überhaupt nicht in dem Sinne bedroht waren im Iran, weil die Briten relativ früh dort dafür gesorgt haben, dass Hitler eben nicht weiter kam. Und soweit ich weiß, wussten auch viele iranische Juden wenig oder gar nichts über den Holocaust. Führte das zu Konflikten in der Gemeinde?
Das vermag ich nicht wirklich einzuschätzen. Aber was auch die iranischen Gemeindemitglieder selber beschrieben haben, war auch da wieder eine große Fremdheitserfahrung. Sie trafen auf diese überlebenden deutschen und auch osteuropäischen Jüdinnen, Juden, die eine gänzlich andere Geschichte hatten und die ihnen gelegentlich etwa ihre Nummer auf dem Arm zeigten oder von Erfahrungen des Überlebens berichteten, die den iranischen Jüdinnen und Juden erstmal fremd waren. Gleichzeitig, auch wenn sie selber nicht Überlebende des Holocaust waren, waren sie schon mit dem Wissen nach Deutschland gekommen, dass in Deutschland Dinge vorgefallen waren, die für Jüdinnen und Juden eine Bedrohung darstellten. Insofern sind sie schon auch innerhalb der Familien aufgefordert gewesen, hier nicht unbedingt offenzulegen, dass sie jüdisch sind. In den Schulen sind die Kinder, also die kleine Gruppe von Kindern, die hier schon in den 50er Jahren angekommen ist, die sind sehr vorsichtig gewesen, damit ihre Herkunft offenzulegen. Wenn es um die jüdischen Feiertage ging, hat man sich was einfallen lassen, dass man nicht sagen musste, die Kinder kommen heute nicht wegen eines jüdischen Feiertags, sondern hat Krankmeldungen geschrieben. Für die Familien war es ein Vorteil, da sie ja in der Regel im Teppichhandel beschäftigt, also eigene Geschäfte hatten, dass sie nicht offenlegen mussten, warum an manchen Tagen oder zu bestimmten Zeitpunkten die Geschäfte geschlossen waren. Also dass sozusagen die Zugehörigkeit zum Judentum sich nach außen nicht abbilden musste, aber eben zugleich deswegen auch gelebt werden konnte. Also auch da wieder, dass sich das jüdische Leben eher nach innen richtet und sich nicht nach außen zeigt.
Scheint so eine Grunderfahrung
auch, genau, das gilt auch für diese Gruppe. Ist auch eine Erfahrung, die sie in Teilen auch im Iran schon gemacht hatten. Also die insofern auch dieser Gruppe nicht neu war. Aber sie hatten ganz klar eine völlig andere Erfahrung als die überlebenden europäischen Jüdinnen und Juden. Bis dahin, dass sie alle Familien hatten. Familien, die hier waren und die in Iran waren und zu denen man Austauschbeziehungen und verwandtschaftliche Besuche pflegte und so weiter, was für viele der Überlebenden in keiner Weise der Fall gewesen ist.
Das heißt, die hatten riesige Runden um den Schabbattisch.
Genau.
'45, 1950 war es so, dass viele Juden sagten, wir haben die ganze Zeit den Koffer gepackt, der steht hier, sodass wir jederzeit ihn greifen können und fliehen können. 1980, 1990, war das da auch noch so? Hörte es auf und wann?
Das ist, glaube ich, gar nicht ganz so einfach zu sagen. Also wenn wir auf die Situation in den 80er Jahren gucken, erstens sprechen wir dann ja schon von mindestens zwei Generationen, wenn wir dieser Generationenrechnung Post 45 folgen diejenigen, die selber Überlebende waren und deren Kinder. Für deren Kinder gilt ja einerseits, dass viele durchaus gegangen sind. Also wenn die zweite Generation erwachsen wurde, ins Studium ging und für dieses Studium in die USA, nach Großbritannien oder auch nach Israel ging, dann sind nicht wenige auch dort geblieben. Was ja immer zu dieser Nachkriegsgeschichte auch bis in die 1980er Jahre gehört, dass es einerseits eine relativ konstante kleine Zahl von Jüdinnen und Juden gegeben hat, dass darin aber die Fluktuation relativ groß war.
Also es waren nicht immer dieselben.
Ja, es waren nicht immer dieselben. Das zeigt sich in diesen Jahren eigentlich die ganze Zeit. Das heißt, wir haben durchaus eine Abwanderung gerade der zweiten Generation. Das ist immer ein Stück weit dadurch auch aufgefangen worden, dass es vor allen Dingen durch die antisemitischen Wellen in den Ostblockstaaten auch immer nur in kleiner Zahl, aber trotzdem regelmäßig kleine Zuwanderungen gegeben hat. Und was sie Ende der 80er Jahre aber tatsächlich haben, vor allem wenn wir auf die jüdischen Gemeinden schauen, ist eine stark überalterte kleine Gemeinschaft. Die zweite Generation, die in Teilen ausgewandert war und in einem nicht unerheblichen Maße auch in gemischten Partnerschaften, also hier Ehen geschlossen hatte. Also wir haben in der zweiten Generation sehr wohl schon Prozesse, in denen nicht-jüdische und jüdische Partnerschaften geschlossen worden sind, auch in einem erheblichen Umfang. Etwas, was die Gemeinden durchaus, wenn auch nicht so gerne und nicht so gern offiziell gesehen, beschäftigt hat. All das gehört da mit rein. Und es ist eine sehr, sehr kleine Zahl, wie gesagt, sehr überaltert.
Aber nochmal zu dem Fluchtkoffer. Wird er irgendwann ausgepackt?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Es gibt ja im Grunde beide Erzählungen. Es gibt die Erzählung, die sagt, der Koffer ist nie ausgepackt worden und der kann jederzeit auch immer noch vom Dachboden gehört werden. Und es gibt, wenn Sie auf das gucken, was ich gerade beschrieben habe, also die hohe Zahl auch an gemischten Partnerschaften, sehr wohl auch Bewegung im Privaten oder im Persönlichen in die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft hinein. Also insofern verändert sich etwas und ist die Abschottung der zweiten Generation nicht mehr dieselbe wie die der ersten Generation, also der Überlebenden selber, sondern da werden neue Wege gesucht. Und dazu gehört auch, sich in aller Ambivalenz aktiv in dieses Land selber einzubringen. Und wenn wir an den Satz von Salomon Korn anlässlich des neu eröffneten Gemeindehauses 1986 in Frankfurt denken, also wer ein Haus baut, will bleiben, sind es Ansprüche, die artikuliert werden. Und das sind andere Sätze, die in den 80er Jahren schon gesprochen werden, als das etwa noch in den 1960er Jahren in dieser Weise denkbar gewesen wäre. Jedenfalls so laut und auch nach außen, also an die nicht-jüdische Gesellschaft gesprochen. Nichtsdestotrotz, ohne diese von niemandem zu erwartende Einwanderung, die dann erfolgt ist, wäre vieles nicht möglich gewesen, was dann möglich geworden ist.
Jetzt haben Sie mir das Stichwort gegeben. Die Wende in Deutschland, der Mauerfall, die Wende in Europa, der Zusammenbruch der Sowjetunion bedeutete auch für die jüdischen Gemeinden einen enormen Umbruch, weil nach 1991 rund 220.000 sogenannte Kontingentflüchtlinge in das inzwischen vereinte Deutschland kamen. Bevor wir jetzt über die wirklich enormen Veränderungen reden, die das bedeutete. Was sind Kontingentflüchtlinge? Woher kommt dieser Name und warum kamen sie dann nach Deutschland, beziehungsweise warum konnten sie kommen?
Kontingentflüchtlinge ist ja erstmal eine Rechtskategorie, die zurückgeht auf die Aufnahme der sogenannten Boat People, also der vietnamesischen Flüchtlinge, die Deutschland aufgenommen hatte, nachdem sie aus Vietnam geflohen war, in einem Kontingent, weil sie Flüchtlinge eines Bürgerkriegs waren und um Aufnahme ersucht haben. Und der Begriff des Kontingents meint in erster Linie, nicht jeder und jede Einzelne muss einen Antrag einreichen und begründen den einzelnen Fall der individuellen Verfolgung, sondern weil es eine Gruppenzugehörigkeit gibt, der eine Verfolgung droht, wird die ganze Gruppe aufgenommen, wenn die Einzelnen dokumentieren können, dass sie Teil der Gruppe sind.
Und die Begründung für die Aufnahme war, es kamen ja zeitgleich auch sehr, sehr viele Russlanddeutsche, die sozusagen ein Anrecht hatten aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit. Und die Begründung bei den Juden war, ist das richtig, Einwanderungsmöglichkeit als Wiedergutmachung, in Anführungsstrichen?
Ein Stück weit ja. Ich glaube, man muss es ein bisschen einordnen in die Prozesse, die dem vorhergegangen waren. Die ersten jüdischen Eingewanderten kamen ja über Ost-Berlin im Zuge eines Prozesses, in dem die erste frei gewählte Volkskammerregierung der DDR, also diejenigen, die sozusagen aus dem runden Tisch hervorgegangen waren, anerkannt haben, eine historische Verantwortung für das, was auf deutschem Boden Jüdinnen und Juden angetan worden ist, was die DDR bis dahin nicht getan hatte. Und vor diesem Hintergrund haben sie diesen jüdischen Geflüchteten Aufnahme geboten. Vor dem Hintergrund auch, dass im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion ein wachsender Antisemitismus, der sich auf die Straßen verlagert hatte, öffentlich wurde und insofern diese Volkskammerregierung gesagt hat, es gebietet die historische Verantwortung, dass wir uns jüdischen Geflüchteten gegenüber aufnahmebereit zeigen. Und damit war, wenn Sie so wollen, ein Tor geöffnet, auf das dann die gesamtdeutsche Politik im Kontext der Vereinigungsverhandlungen ein Stück weit auch reagieren musste. Das hat durchaus auch alles ein bisschen gedauert. Es ist nicht alles sofort geschehen. Und dann ist diese Kontingentregelung als eine auch sehr pragmatische Regelung gefunden worden, da Deutschland zu dem Zeitpunkt noch kein Einwanderungsland nach den Gesetzgebungen der deutschen Politik, dann relativ schnell ein Verfahren finden musste, Jüdinnen und Juden aufzunehmen, ohne in die Situation zu kommen, jetzt wieder zu definieren, wer sind Juden und wer sind sie nicht.
Vielleicht machen wir uns noch mal die Zahlen klar. Also wir haben um 1990 30.000 Juden in Deutschland in den Gemeinden. Innerhalb von wenigen Jahren kommen 220.000 dazu. Das heißt, plötzlich verschwinden die einen, sind nur noch ein Bruchteil und die Mehrheit sind Juden aus Osteuropa, aus Polen, der Ukraine, anderen sowjetischen Republiken oder ehemaligen Republiken. Wie verändert sich dadurch jüdisches Leben in Deutschland und jüdisches Gemeindeleben?
Diejenigen, die das unmittelbar in den 90er Jahren erlebt haben, die würden einerseits sagen, ja, es war erstmal ein großer Moment, dass da so viele kommen wollten und dann im zweiten Schritt, dass es vor allen Dingen schwer gewesen ist und dass sich damit eine Reihe von Herausforderungen verbunden haben, die vor allen Dingen für die Alteingesessenen schwierig zu handeln waren.
Oft waren das ja Juden, die gar nicht religiös waren, die ihren Glauben nicht praktiziert hatten.
Das ist schon richtig. Also, dass ein großer Teil eher wenig religiös geprägt war und sich eher ethnisch als jüdisch verstanden hat. Die Voraussetzungen, jüdisch zu leben in der ehemaligen Sowjetunion, waren nun ausgesprochen begrenzt gewesen. Alle Formen eines wie kollektiv verstandenen jüdischen Lebens, eines religiösen Lebens, aber auch eines kulturellen Lebens waren über Jahrzehnte zerschlagen worden, schon in den 30er, 40er Jahren sehr nachdrücklich unter Stalin zerschlagen worden. Und insofern war vor allem für die dann nachwachsenden Generationen die jüdische Erfahrung eine, die sich sehr auf das Private beschränkte und auch da nur eine sehr eingeschränkte war. Die Menschen, die da kamen, kamen überwiegend aus großen Städten, waren fraglos gut ausgebildet, wie wir heute sagen würden, sonst eine hochqualifizierte Migrationsgruppe, die aber jetzt nicht allein und nicht in erster Linie hierher kamen, um ihr jüdisches Leben leben zu können, sondern erstmal herkamen, wie ehrlich gesagt die allermeisten Immigrantengruppen, um Arbeit zu finden, um vor allen Dingen ein gutes Leben für die nächste Generation, also ihre Kinder hier aufbauen zu können. Das war für die Gemeinden in mehrfacher Hinsicht eine große Herausforderung. Erstens, weil sich die Mehrheits- und Minderheitenverhältnisse sozusagen auf den Kopf stellten. Plötzlich waren die Mehrheit diejenigen, die neu waren. Die sprachen eine andere Sprache. Die Einwanderung war stark überaltert. Das heißt, vor allen Dingen in den Gemeinden war die Anzahl, das ist bis heute so, derjenigen, die eher über der Altersgrenze waren, die zum Teil schon dem Erwerbsleben entzogen waren oder zu alt waren, jetzt hier noch erfolgreich. Der deutsche Staat war eher davon ausgegangen, dass hier zuallererst Juden, Jüdinnen einwandern, die auf der Suche nach Identität sind und hatte sich nicht so viel Gedanken darüber gemacht, dass es auch um Arbeit und Ausbildung und so weiter geht.
War das denn auch so? Haben viele der Juden aus Osteuropa, aus der ehemaligen Sowjetunion, dann hier ihr Judentum sozusagen entdeckt?
Manche ja, vor allem in den nachwachsenden Generationen, in der Generation derjenigen, die als Erwerbstätige in den 90er Jahren eingewandert sind, war das eher minoritär und war das auch erstmal nicht das Erste, was die Menschen beschäftigt hat. In den nachwachsenden Generationen ist es dann durchaus anders gewesen. Das sehen wir auch in den Gemeindeentwicklungen in den kommenden Jahren. Aber erstmal ist das insofern ein sehr konflikthafter Prozess gewesen und die Gemeinden waren, das muss man umgekehrt auch dazu sagen, weder von den Mengenverhältnissen her noch von den Herausforderungen her auf diese Prozesse eingestellt. Also weder gab es religiöses Personal, was groß hätte schulen können, noch waren die Alteingesessenen selber nun eine so stark religiös orientierte Gemeinschaft gewesen.
Wir haben schon mehrfach über unterschiedliche Erinnerungskulturen gesprochen und den unterschiedlichen Blick auf 1945, also befreit oder nicht befreit, Katastrophe oder Hoffnung für die Zukunft. Von den Juden aus der Sowjetunion, die nach 1990 kamen, stammt fast die Hälfte aus der Ukraine. Das sind ukrainische Juden. Sie haben ein aktuelles Projekt, das sich damit beschäftigt, dass die wiederum einen anderen Blick haben auf 1945, auf das Kriegsende, als die Deutschen und auch als andere Russen, die eben den Sieg über den Faschismus feiern und nicht das Ende der Shoah. Erzählen Sie doch mal von diesem Projekt. Was genau erforschen Sie da?
Also in dem Projekt geht es tatsächlich nochmal in besonderer Weise um die Erfahrung der ukrainisch-jüdischen Familien, zu deren zentraler Erfahrung ja der Holocaust gehört als eine Erfahrung der Erschießungskommandos auf sowjetischem Boden, also die Geschichte des Holocaust, die den Anfang der Vernichtung bildet, was immerhin auf ukrainischem Boden über 1 Million ermordete Jüdinnen und Juden bedeutet hat. Aber es ist eben eine andere Erfahrung als die Erfahrung, die wir mit den Vernichtungslagern wie Auschwitz oder den anderen Vernichtungslagern verbinden. Und das ist eine Erfahrung, die erstens weder in der Gruppe der Jüdinnen und Juden so präsent ist, weil einerseits diejenigen, die Opfer dieser Erschießungen geworden sind, in der Erinnerung lokal vor Ort nicht so selbstverständlich sozusagen als Opfer einer jüdischen, also einer Vernichtung, die sich tatsächlich gegen Jüdinnen und Juden richtete, erinnert werden konnten. Das
waren Opfer des Faschismus.
Also es gibt sehr wohl lokale Erinnerungszeichen in der Ukraine selbst, aber in den großen Narrativen ist diese Erinnerung so erstmal nicht vorgesehen gewesen. Aber auch in der hiesigen nichtjüdischen deutschen Bevölkerung sind die Verbrechen, die sich mit dem Krieg der Wehrmacht verbinden, nicht so präsent. Also wir haben die große Wehrmachtsausstellung gehabt und es gibt ein ausreichend historisches Wissen darüber, was auf sowjetischem Boden passiert ist. Trotzdem ist der Krieg im Osten, wie alles, was gewissermaßen im Osten passiert ist, nicht so präsent. Also wir erinnern eher an Oradour als Ort der Vernichtung, als an die unzähligen Oradours, die es in Weißrussland und in der Ukraine gegeben hat. Sowohl von jüdischer wie von nichtjüdischer Seite ist dieser Teil der Geschichte nicht so präsent, auch in der eigenen Narration, wo durchaus auch eine Geschichte des Sieges erzählt wird, auch zu Recht, dass man gegen Hitler gekämpft hat und auch gesiegt hat. Und diejenigen, die nach 1919 nach Deutschland gekommen sind, haben durchaus auch darum gekämpft, dass sie anerkannt wird, dass sie auch als Teil der Roten Armee gekämpft haben und auch stolz auf diesen Sieg sind. Insofern ist diese Geschichte gewissermaßen eine, die immer noch so ein bisschen im Windschatten versteckt ist und eher jetzt im Zuge des Ukraine-Krieges leider Gottes uns allen präsenter wird, was dort eigentlich auf ukrainischem Boden in den Jahren des Holocaust passiert ist.
Lassen Sie uns, Frau Körber, noch einen weiteren Sprung in der Geschichte machen, nach vorne. Verstärkt seit den 2000er und 2010er Jahren sind es junge Israelis und junge amerikanische Juden, die nach Deutschland einwandern. Mehrheitlich in große urbane Zentren, Berlin vor allem. Man schätzt die Community junger Israelis in Deutschland inzwischen, wusste ich auch nicht, heute auf 20.000. Was waren die Motive oder was sind immer noch die Motive für ihre Migration?
Ja, das ist tatsächlich wiederum auch ein Beispiel dafür, wie verschieden eben Migrationen, die jetzt alle unter dieser Überschrift jüdische Migration nach Deutschland zusammengefasst werden, verlaufen oder was die jeweiligen Motive und Gründe dafür sein können. Die Migration der Israelis verläuft mehrheitlich, nicht nur, aber mehrheitlich nach Berlin. Und sie ist eine Migration, die vor allen Dingen die junge Generation, also der jungen Erwachsenen zwischen Mitte 20 und Mitte 30 umfasst. Es ist eine Migration, die insofern was mit der deutsch-jüdischen Geschichte zu tun hat, weil nicht wenige von denen, die kommen, deutsch-jüdische Vorfahren haben und insofern Aufenthaltstitel in Anspruch nehmen können, die einen Aufenthalt in besonderer Weise ermöglichen. Aber es sind darunter viele, die kommen, weil das Leben in Israel einfach zu teuer ist, weil sie darauf hoffen, hier ein Leben führen zu können, was ökonomische Erfolge beinhaltet, sich etwas aufbauen zu können, ein Leben ohne Krieg.
Auch aus politischen Gründen.
Und auch aus politischen Gründen. Aber ich würde schon dafür plädieren, sagen, ja, also es kommen viele auch aus Kritik an dem israelischen Staat. Aber es wäre, glaube ich, tatsächlich verkürzt zu sagen, die kommen vor allen Dingen deswegen.
Ich habe 2023 zum 75. Jahrestag der Staatsgründung Israels ein Interview mit dem Historiker Tom Segev geführt. Und der beschrieb er sagte, wir haben eine ganz absurde Situation. Wir hatten eine Zeit, wo alle aus Europa geflohen sind. Und heute haben wir viele, vor allem eben junge Leute, die sagen, angesichts der wirklich rechtsextremen Regierung, die wir haben, gucken wir jetzt, wir könnten doch, wie Sie sagen, Aufenthaltstitel beantragen, europäischen Pass. Man weiß ja nicht, wie es hier weitergeht. Und sie kommen. Jetzt haben wir seit dem 7. Oktober wieder eine andere Situation. Gerade in Deutschland erleben wir einen starken Anstieg des Antisemitismus. Das heißt, die jungen Leute, die jetzt gekommen sind aus Israel, erleben plötzlich, dass sie hier nicht mehr offen mit der Kippa rumlaufen können, selbst in einer Stadt wie Berlin in bestimmten Vierteln nicht, dass sie angefeindet werden. Wie gehen die damit um?
Ich glaube, dass es sozusagen vor allen Dingen darum erstmal geht, dass sie hier Lebenschancen verwirklichen können, von denen sie sagen, in einem Land, was teuer ist, was dauerhaft schon vor dem 7. Oktober und den Folgen immer im Kriegszustand lebt, was politisch immer weiter nach rechts rückt, ist es leichter, entweder auf Zeit oder verdauert woanders und eben auch in Deutschland zu leben. Dann gibt es durchaus ja politisch unterschiedliche Fraktionen, also solche, die in klarer politischer Distanz stehen zu dem, was die israelische Politik ist, aber auch solche, die durchaus erstmal nicht so sehr aus politischen Motiven weggegangen sind. Was sie aber, glaube ich, alle miteinander verbindet, ist die Erfahrung, dass das Leben in Israel mal jenseits der einzelnen politischen Bewertung immer schwieriger wird.
Aber auch in Deutschland, dass sie plötzlich hier bedroht sind.
Das stimmt, aber nach wie vor, wenn wir auf die Zahlen gucken, können wir nicht sagen, dass es starke Rückwanderungen deswegen gibt. Also die Auswanderungszahlen, wenn man jetzt nur auf die Zahlen der Zentralwohlfahrtsstelle der jüdischen Gemeinden schaut, dann waren die für 2024, und sind das Zahlen, die sich auf die Mitgliedschaften von Gemeindemitgliedern beschränkt, 190 haben das Land wieder verlassen, wohin jetzt auch immer. Das ist keine große Zahl. Es gibt immer wieder das Sprechen darüber, dass möglicherweise man in Deutschland nicht bleiben kann. Aber bislang schlägt sich nicht in Zahlen nieder, dass es tatsächlich eine signifikante Auswanderung von Jüdinnen und Juden aus Deutschland geben würde. Das ist anders als in Frankreich. In Frankreich gibt es wirklich große Zahlen seit geraumer Zeit. Das ist in Deutschland bisher nicht so.
Wie erklären Sie das?
Das hat, glaube ich, tatsächlich etwas damit zu tun, dass in Frankreich der Antisemitismus von muslimischer Seite eine andere Größenordnung hat, als das in Deutschland bislang der Fall ist. Und auch eine andere Geschichte hat, vor dem Hintergrund auch der französischen Kolonialgeschichte etc. Und da treffen einfach nochmal andere Realitäten aufeinander.
Frau Körber, meine letzte Frage. Wenn Sie einem jungen Israeli oder einem jungen Amerikaner, einem jüdischen Amerikaner, die überlegen, ob sie nach Deutschland kommen sollen, um hier zu wohnen und zu arbeiten. Wenn Sie denen in wenigen Sätzen, in kurzen Sätzen sagen sollten, wie sieht jüdische Identität in Deutschland heute aus, was würden Sie dann sagen?
Dann würde ich sagen, dass jüdisches Leben in Deutschland heute so divers aussehen kann, wie es das bis vor der Wende definitiv nicht gewesen ist. Das gilt für die Möglichkeiten, religiös verschieden in Deutschland jüdisches Leben zu leben. Immer noch sehr eingeschränkt. Wenn sie hier orthodox leben können, ist das mühsam zu organisieren, aber es geht. Dass sie aber auch als säkular jüdische Person, die sich eher kulturell für das Judentum interessiert oder wie auch immer, das in einer guten Weise können, insbesondere wenn sie in Berlin leben, aber durchaus mittlerweile auch in anderen Orten dieses Landes, dass es fraglos Bedrohungssituationen gibt in diesem Land. Die gibt es allerdings, muss man nüchtern sagen, in vielen anderen Ländern auch. Und dass die Möglichkeiten, diese verschiedenen jüdischen Selbstverständnisse auch mit anderen zu teilen, also Gruppen zu finden, Initiativen zu finden, Gemeinschaften und Gemeinden zu finden, heute größer sind, als sie das bisher in Deutschland nach 1945 gewesen sind.
Frau Körber, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank für das Interview.
Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Lehrer Deutschlands. Staffel 4. Demokratie und Migration. Wege und Stationen in der deutschen Geschichte. Folge 13. Wurzeln schlagen. Jüdisches Leben in Deutschland von 1945 bis heute. Almut Fink im Gespräch mit Karin Körber. Eine Kooperation mit der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte.
Zum Schluss noch ein Audio- und Videotipp für Sie. 1945, das Kriegsende. Jüdische Überlebende stellen sich die Frage, bleiben oder gehen, vielleicht sogar zurückkehren. Darüber habe ich gerade im Historycast mit Karin Körber gesprochen. 1945 ist aber auch das Jahr, als der erste der Nürnberger Prozesse beginnt. Der Versuch der alliierten Siegermächte, dem Terror der Nationalsozialisten ein faires, rechtsstaatliches Gerichtsverfahren entgegenzusetzen. Daran erinnert jetzt das neue Podcast- und Filmprojekt des Norddeutschen und des Bayerischen Rundfunks Nürnberg 45 im Angesicht des Bösen. Es erzählt die Geschichte zweier Auschwitz-Überlebender, die sich im Gerichtssaal begegnen. Der Zeugin Severina Schmaglewska und des jungen Reporters Ernst Michel. Zu sehen und zu hören ab dem 9. November 2025 in der ARD Media und Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.